Ich freue mich sehr, dass Andreas Isermann von der Kreativtischlerei aus Nordwalde bei mir zu Gast im All About Immo Podcast ist. Andreas und sein Team bieten ebenso, ja, kreative, wie der Name schon sagt, wie hochwertige Lösungen für den Innenausbau an, von Immobilien selbstverständlich. Wir haben über verschiedene Designs und Trends gesprochen. Wir haben über sein Handwerk und über seine unterschiedlichen Dienstleistungen und Gewerke gesprochen, was er überhaupt anbietet, was man auch erwarten kann, wenn man mit den Kreativtischlern zusammenarbeitet. Ja, und wir haben auch gesprochen über den Hintergrund, warum wir diese Folge in den neuen Räumlichkeiten der Kreativtischlerei aufgenommen haben. Sie sind da noch mitten im Bau, beziehungsweise inzwischen eher schon in der Fertigstellung des neuen Baus. Allerdings gibt es einen guten Grund dafür, warum die Firma umgezogen ist, nämlich von Greven nach Nordwalde. Auch die Hintergründe dazu gibt es natürlich in der Folge. Insofern starten wir gleich rein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Andreas Isermann, heute hier bei mir im Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist, Andreas. Du bist Geschäftsführer der Kreativtischler GmbH hier aus Nordwalde. Wir sitzen hier in euren neuen Geschäftsräumen. Du wirst gleich ein bisschen was zu dir, zu eurem Unternehmen erzählen. Vielleicht auch ein bisschen was zu euren neuen Räumlichkeiten. Gibt ja eine kleine Geschichte dahinter, gibt ja einen guten Grund, warum wir hier in neuen Räumen sitzen. Aber da will ich dir gar nichts vorwegnehmen. Das kannst du gleich einfach mal erzählen. Freue mich sehr, dass wir heute sprechen können über das Thema Innenausbau, über ein Stück weit auch über das Thema Innenarchitektur. Du hast mir im Vorgespräch ein bisschen was gezeigt und ein bisschen was erzählt, was ihr so macht, was so eure Gewerke, eure Dienstleistungen sind, wer eure Kunden sind. Und ich glaube, das passt ganz gut hier in diese Reihe. Eure Gewerke, eure Dienstleistungen passen, glaube ich, sehr gut hier in den Podcast, weil ich viele Kunden habe, die ja auch genau sich mit diesen Themen beschäftigen. Ich habe vielleicht gerade ein Haus gekauft oder bin kurz davor, eins zu kaufen, und nimm mir dann vielleicht jemanden wie dich an die Hand, um mir zu überlegen, wie kann ich meine Immobilie von innen verschönern, aufhübschen, möglichst hochwertig vielleicht auch einrichten. Da bietet ihr eine ganze Menge interessante Lösungen und Möglichkeiten an, wie man das tun kann. Ja, und deswegen passt es, glaube ich, sehr gut rein hier. Letzte Woche, die Folge war ja für alle die sie vielleicht schon gehört haben oder auch nicht, etwas anders vom Aufbau her, einfach mal ein ganz lockerer Austausch. Heute dann wieder etwas klassischer, das Ganze mit dir als Profi auf diesem Themengebiet. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach rein ins Gespräch. Andreas, stell dich doch gerne einfach mal vor, erzähl uns mal ein bisschen, wer du bist und was ihr macht.
Ja, danke, Luke. Erstmal danke dafür, dass ich mit dir zusammen diesen Podcast aufnehmen darf. Und als Thema Tischlerei fühle ich mich da auch geehrt, das mal so ein bisschen näher zu bringen.
Gerne.
Tischlerei. Im Prinzip bin ich gelernter Tischlermeister, habe dann noch eine Weiterbildung als Betriebswirt gemacht, bin Familienvater von 3 Kindern, selbstständig schon, bin selber 45 Jahre alt, noch mal eben dazu zu sagen. Bin selber schon seit 2004 selbstständig, also auch schon ein paar Jahre unterwegs, auch recht frisch damals unterwegs gewesen, was mir bis heute hin sehr gut getan hat. Ja, wir haben aktuell, um jetzt in Zahlen zu nennen, 12 Gesellen, 2 Meister, 6 Azubis, eine Bürofachkraft und noch ein paar Leute, die so im weiteren Umfeld mit drumherum schweben, sag ich mal, aber jetzt nicht weiter erwähnungswürdig sind da. Ja, besonders zu bewerten ist eben halt, merkt man auch schon anhand der Zahl, 6 Azubis, ist auch so ein bisschen so meine Leidenschaft gleichzeitig mit, was ich auch lebe und auch, wo ich Spaß dran habe. Dadurch auch die innerhalb der Innung im Bereich des Vorstandes tätig bin, mit Schwerpunkt Ausbildung. Ja, und dort auch schon den ein oder anderen Preis abgesahnt habe oder auch beste Prüfung, bester Tischler NRW, so in der ganzen Geschichte. Und kann man schon sagen, mit unter anderem im Kreis Steinfurt schon Master Dinge, was solche Dinge betrifft, Ausbildung. Ja. Dann zu unserem Namen mal ganz kurz, Kreativtischler. Im Prinzip einmal 2 Worte, Kreativ und Tischler.
Ja.
Kombiniert zusammen soll das im Prinzip auch so ein bisschen unsere Leistungsspektrum widerspiegeln. eben halt die Kreativität und die Tischlerei, das Handwerk zusammenzuführen, das später noch mal ein bisschen detaillierter.
Genau.
Ja. So, was auch dazu kommt, auch noch mal, wir haben unser Tischlerteam, wir sind ein Handwerksbetrieb und haben wir dieses Thema aussterbende Handwerker. Das kann ich zum Glück überhaupt nicht teilen. Wir haben in der gesamten Belegschaft halt ein Team unter 40 Jahre im Schnitt.
Wow, ja.
Was echt gut ist, wo ich auch sehr stolz drauf bin und auch dadurch, dass wir sehr gut ausbilden, einfach auch eine super Leistungsdichte innerhalb der Belegschaft haben. Ja. Und es macht halt auch sehr viel Spaß, mit so einem jungen Team halt zusammenzuarbeiten. Die Dynamik ist super. Also ja. Wir haben super Spaß zusammen, ganz locker. Ja. So, das auch eben zur kurzen Vorstellung zu uns, ja.
Ja, perfekt. Ja, wie gesagt, freut mich sehr, dass du da bist. Danke dir für das kurze Intro hier, für deine Vorstellung. Wir können gleich reinstarten in das, was ihr macht, in das, was ihr anbietet. Die Hauptüberschrift dieses Podcasts soll immer sein, dass für den Zuhörer ein Mehrwert geschaffen wird, dass er was dazulernt, dass er versteht, was mein Gast für ihn vielleicht tun kann oder was er von meinem Gast erwarten kann. Deswegen gib uns doch mal einen Überblick, was eure Dienstleistungen sind, was ihr anbietet, also an welcher Stelle ihr vielleicht auch ins Spiel kommt. Das ist nämlich auch interessant. Ich hatte beispielsweise vor ein paar Wochen jemanden da, der hat über das Thema Küche gesprochen und da haben wir auch festgestellt, dass so verschiedene Gewerke und verschiedene Dienstleistungen ja doch oftmals sehr nah beieinander sind und da auch oftmals Hand in Hand arbeiten. Er hat mir dann gesagt, okay, es soll jetzt eine neue Küche eingebaut werden, beispielsweise in eine Bestandsimmobilie, dann sind wir als Küchenbauer oder als derjenige, der nachher die Küche einbaut, ob er sie selber baut oder nicht, sei mal dahingestellt, aber als derjenige, der für die Küche zuständig ist, sind wir dann auch relativ eng im Austausch beispielsweise mit dem Elektriker, ja, weil der muss auch seine Arbeiten irgendwie verrichten. Wer kommt als erstes, wer kommt als zweites? Da gibt man sich dann teilweise die Klinke in die Hand. Deswegen auch hier an der Stelle würde mich interessieren, an welcher Stelle du euch einordnen würdest. Vielleicht gibt es dann Unterschied bei denjenigen, die im Bestand mit euch zusammenarbeiten wollen, die also schon ein beispielsweise altes Haus gekauft haben, vielleicht ein Haus aus den 60ern oder aus den 70ern, was gerade sehr, sehr viel gedreht wird, verkauft wird am Markt und vielleicht auch bei Kunden, die neu bauen. Vielleicht kommt ihr da viel, viel eher ins Spiel und werdet viel, viel frühzeitiger angesprochen. Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, da kannst du uns ein bisschen was zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip ist es ja so, diese Kreativität und die Tischlerei ist so ein bisschen voneinander entkoppelt. Also am Anfang Kreativität steht im Prinzip für Interieur und Design. Mhm. Und ja, da ist es sehr wünschenswert, wenn jetzt der neue Immobilienbesitzer oder da mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen, sich auch recht frühzeitig bei uns einfach meldet. Mhm. Weil das ist das A und O, dieses ganze Raumgefüge oder auch die Wünsche, die man dann individuell halt auch hat oder auch persönliche Eindrücke mit einbringen möchte, frühzeitig einfach äußern kann und dann eine entsprechende Planung aufsetzt. Und das ist im Prinzip auch einer unserer Schwerpunkte, was wir sehr gut können, ist einfach ein Bestandsgebäude aufnehmen. Mhm. Ob das jetzt ein Neubau ist oder ein Altbau. Es gibt eine Planungsphase beim Neubau. Auch genauso gut beim Altbau gibt es auch eine Planungsphase, wo ich dann eben halt sag, ich muss halt groß umbauen, Wände müssen raus oder soll vergrößert werden. Oft ist es bei einer älteren Immobilie, dann haben wir viele kleine Räume.
Genau, ja.
So, dann ist ja auch eben halt der Immobilienmakler auch gefragt, welche Schnittpunkte kann er halt bringen zum Architekten oder zum Statiker und sowas. Und das ist dann im Prinzip dieses Zusammenspiel. Und da sind wir als der Entwurfsbereich bei uns als Schnittstelle somit dazwischen, dass wir auch eben halt gucken, was ist möglich in dem ganzen Raum oder in dem ganzen Haus oder auch größeren Immobilie für Büro und Industrie, dass wir da was kreieren, wo wir den Bestand aufnehmen und vielleicht um was Modernes erweitern. So, und da ist das Zusammenspiel halt zwischen den Gewerken furchtbar wichtig.
Okay, ja.
Ja. Also wir sind in der Lage eben halt diese Aufnahme des ganzen Gebäudes zu machen und würden dies halt auch digitalisieren. Das heißt, Zeichnung anfertigen, dort zeichnen wir grundsätzlich im 3D-Bereich und können nachher eine hochwertig gerenderte Zeichnung, Entwurf darstellen, wo alle Belange, ob das jetzt Licht, Wasser, Wandfarbe und so weiter betrifft, würden wir alles darstellen können. Und das fast fotorealistisch. Und das ist halt für den Kunden ein solcher Mehrwert in der Anfangsphase, wo er anfängt zu planen, wo will ich hin? Ja. Und das ist im Prinzip so der erste grobe Einstieg, wie man halt zusammenarbeitet. Also es heißt, frühzeitig auf den eingehen, der im Prinzip die Optik bringt.
Ja.
Also das Endresultat zusammenhält.
Ja, ja. Macht Sinn. Okay. Jetzt spreche ich euch an und sage, okay, ich möchte eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Was macht ihr? Also was kriege ich bei euch? Also du hast mir ein paar Sachen gezeigt. Von hier haben wir einen Schrank gemacht oder eine Garderobe gemacht. Da haben wir quasi den kompletten Innenausbau gemacht. Also vielleicht kannst du mal euer Leistungsspektrum mal erklären oder mal aufzeichnen.
Ja, also es heißt nicht grundsätzlich, dass wir nur für große Einbauten kommen, sondern das fängt, sag ich mal, an bei der kleinen Garderobe an, das ist so der Klassiker, so ein bisschen mit, bis zu dann ein komplettes Interieur, ob das dann Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, ein Herrenzimmer ist oder Man Cave ist momentan auch immer wieder so ein Thema.
Tatsächlich, ja?
Ja, das haben wir auch schon gemacht.
Okay.
Ist dann immer etwas spannender. Der Austausch unter den Herren ist immer sehr, sehr interessant.
Glaube ich, ja.
Ja, dann gibt es jetzt einfach die klassische Beratung eben. Ne? Mhm. Was kann ich machen? Ne? Dann ist so ein, ja, wie soll ich sagen, ein Briefing oder so. Man wirft sich so ein paar Ideen halt zu, die ich dann halt aufnehme und dann irgendwann mich dann, also ich fahre da zum Kunden raus, das ist immer das erste Step, wenn man jetzt in Schritte geht, Austausch, Aufnahme, Zeichnungsaufnahme, Aufmaß, eventuell, falls keine Zeichnung vorhanden, ist auch nicht unbedingt immer da.
Ja.
So, und dann geht's halt an den Schreibtisch, ne? Schreibtisch, PC und dann wird gezeichnet.
Ja. Okay, das sind jetzt dann schon sehr konkret nachher eigentlich die Schritte, ne? Also wenn jetzt jemand auf euch zukommt, hast du jetzt gerade schon angesprochen, wie es dann abläuft. Wie kommt ihr an eure Kunden? Also die Frage schließt sich da ehrlicherweise auch bei mir an. Ist es so, dass ihr auch selbst auf Leute zugeht und sagt, naja, schau mal, wir machen dieses und jenes, kannst du dir das bei dir vorstellen? Oder ist es eher so, dass die Leute sich bei euch melden und sagen, ich habe eine Immobilie gekauft, wollt ihr nicht mir den Innenausbau hier machen? Läuft wahrscheinlich viel über Empfehlungen, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, Empfehlungen, sag ich mal, 80% des Geschäfts, würde ich jetzt sagen. So spontane Anfragen, die kommen auch, die uns vielleicht nicht kennen. Vielleicht guckt ihr mal auf der Internetseite. Ich meine, die ist jetzt schon ein paar Jahre angestaubt. Die wird jetzt in Kürze mal neu werden.
Ja.
Wo ich gleich noch ein bisschen was mehr zu sage, warum und weshalb.
Ja, ja.
Aber grundsätzlich im Prinzip, er hat was gesehen, hat dann gehört, okay, der hat eine gute Idee, der kann eigene Ideen gut aufnehmen und umsetzen. Mhm. Das heißt nicht, ich kriege immer nur das Gleiche von dem, sondern der Andreas, der kennt die Idee oder auch eben halt den Wunsch dahinter und ich kann mich da also recht gut drauf einstellen dann. Mhm. Dass man nicht nachher sagt, jetzt baut ja immer nur das Gleiche. Das gibt's ja bei vielen Möbelstilrichtungen oder eben halt der eine baut dann nur klassisch Bauhaus oder sowas. Für uns ist das relativ egal.
Okay. Ja. Ja, lass uns gerne gleich nochmal über unterschiedliche Stilrichtungen sprechen, aber lass uns nochmal etwas mehr drauf eingehen, wie genau eine Zusammenarbeit mit euch aussieht. Also vielleicht kannst du einfach mal ganz anschaulich darstellen, so eine Beschreibung eines Ablaufs vom Erstkontakt hin bis hin zu die Garderobe oder die Küche oder meinetwegen das gesamte Wohnzimmer oder das gesamte Erdgeschoss ist dann tatsächlich fertig und eure Arbeit ist verrichtet. Wie sieht dieser Ablauf konkret aus?
Okay, also Kontaktaufnahme durch Empfehlung, das klassische Telefonat. Mhm. Also ich bin dann auch Freund, bei dem ersten Kontakt wirklich zu telefonieren und nicht eine E-Mail zu schreiben.
Ja.
Das ist mir immer sehr wichtig. Dann gibt es eine direkte Terminvereinbarung beim Kunden, Interessenten. So, dann wird grob geguckt, was wünscht man sich, also vor Ort, was möchte er haben, welcher Umfang ist gewünscht. Oft gibt es ja eben bei so einem Bau, wenn ich jetzt was Neues mache, hat man ja auch irgendwo so ein Leistung ungefähr definiert, wie hoch darf es sein, also das klassische Budget.
Genau, ja.
Und da werde ich dann auch relativ schnell konkret und frage ungefähr nach, was möchtet ihr haben, in welchen Rahmen soll sich das bewegen? Weil wir können nur ehrlich sein, ich sag mal, ein Mercedes liefern, VW bezahlen wird schwierig.
Das geht nicht, nee.
So, und das ist mir halt einfach wichtig, dass man klare Verhältnisse hat. Das ist auch so, man guckt sich halt gegenseitig ins Gesicht und dann kriegt man auch ein gutes Gefühl füreinander. So. Dann wird das so ein bisschen besprochen, dann weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Die Ideen sind ausgetauscht worden. Ja.
Am Telefon, vielleicht darf ich dich einmal unterbrechen. Am Telefon schon oder ist das dann sowas, was im Gespräch zu Hause?
Ich war schon beim Termin beim Kunden.
Okay, alles klar. Ja.
So, und dann eben nach der Besprechung wird dann im Prinzip nochmal, also ich zeichne das ganze Ding dann. Das heißt, ich konstruiere mir das ganze Gebäude, Zimmer, Teilbereich, Nische, ist ganz egal, wie groß es letztendlich ist, aber zeichne das ganze Haus oder die Wohnung und gehe dann eben halt hin und bringe die Ideen in Möbelform, Licht und alle Funktionen, die dahinter stecken, halt mit rein. Wähle auch mal Böden aus, mach halt im Prinzip ein Raumdesign fertig.
Ja.
Was da, dann geht's halt weiter. Dieser Vorschlag wird so weit vorbereitet, dass ich den rendern kann, mache also wirklich schon eine hochwertige Zeichnung, fahre damit zum Kunden, fahre auch immer zum Kunden hin, verschicke diese nicht per Mail, weil eine Zeichnung muss erklärt werden, auch eine Idee muss erklärt werden.
Ja.
So, ja. In der Regel sagt der Kunde mir dann, ist gut, ist nicht gut, ich möchte mal eine Veränderung, dann gibt es noch eine Anpassung. Dann kommt das klassische Angebot, ja, Auftragsvergabe. Nach der Auftragsvergabe wird auch in der Regel eine Zeitschiene festgelegt, wann der Auftrag ablaufen soll. So, nach der Auftragsvergabe, Auftragsbestätigung, fertigen wir grundsätzlich für jedes Möbelstück, was wir bauen, eine Zeichnung an, die auch der Kunde erhält, was immer auch sehr wichtig ist, weil oft sind auch einfach Möbel für gewisse Sachen vorgesehen und dann ist wichtig, dass die Maße passen.
Ja.
Auch die Detailliertheit muss halt passen.
Ja, glaube ich.
Und das ist nachher grundlegend wichtig, damit ich was Schönes habe, auch was Passendes habe. Ja, ja, dann geht's in die Herstellung rein. Terminvereinbarung für die Montage. Montage, Abnahme.
Und fertig.
Ja.
Und das entsteht alles hier bei euch in den heiligen Hallen, sag ich mal, jetzt hier hinter uns sozusagen? Oder wie ist das?
Ja, letztendlich, wir produzieren 90% aller Sachen selbst. Das heißt, es gibt wohl mal vorgefertigte Plattenwerkstoffe und solche Sachen. Aber letztendlich, wir kaufen keine Möbel halb fertig oder veredeln die dann nochmal. Ich sag mal, eine klassische Zimmertür, klar, die kaufen wir zu aus der Industrie. Das ist aber so das meiste, was wir als Fertigprodukt kaufen. Wenn es ganz individuell werden soll, bauen wir die auch alle selbst. Da haben wir auch ein super Erkennungsmerkmal von uns halt her. Wir bauen da schon was Interessantes. Ja. Und ja, das zum Thema Selbstherstellung. Das heißt, jedes Teil, was wir bauen, wird gezeichnet. Anhand der Zeichnung entsteht eine Stückliste, automatisch Programme, Zuschnittlisten und so weiter. Wir haben eine eigene Oberfläche, wo wir Schleiflack, Öle, Beizen, Farben auftragen, was halt gerade gefragt ist. Dann kommen dazu externe Zulieferer im Bereich Polsterei, Elektrobauteile und so weiter.
Okay, ja. Okay, verstehe. Da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, du gehst zum Kunden, ihr sprecht drüber, was er ungefähr haben möchte. Du machst da so einen ersten Entwurf, sage ich mal, so eine 3D-Zeichnung oder 3D-Animation und dann besprichst du das Ganze mit ihm und kriegst dann ja entsprechend ein Feedback darauf. Gefällt ihm das oder gefällt ihm das nicht? Nur mal so als aus der Erfahrung heraus. Wie oft kommt es vor, dass du tatsächlich ziemlich den Punkt triffst und derjenige sagt, ja, das gefällt mir gut oder wir müssen vielleicht Kleinigkeiten ändern? Und wie oft kommt es vor, dass dieser Entwurf dann immer wieder hin und her gespielt wird und es wieder heißt, das muss noch angepasst werden und das passt immer noch nicht? Also ist das normal, dass so ein Entwurf dann, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6 Mal hin und her wandert? Oder ist es doch meist aus der Erfahrung her so, dass man, wenn man mal vielleicht bei den Leuten zu Hause gewesen ist und mal gesehen hat, vielleicht wie wohnen die so, liegt wahrscheinlich auch sehr dran, wie genau können die ihre Vorstellungen beschreiben oder ihre Wünsche beschreiben? Könnte ich mir jetzt denken, dass das auch ein Punkt ist. Aber wie oft ist es, dass du dann tatsächlich schon recht schnell deren Vorstellungen triffst?
Also, dass ich den Vorschlag, also die Idee liefere, die sie haben wollen, wenn ich jetzt sagen müsste, 80% passen ziemlich genau.
Okay, wow.
Also das ist schon sehr groß, weil ich mich einfach im Vorfeld sehr stark mit dem Kunden beschäftige, auch wirklich nur eben kurz nachfrage, wie soll das sein, sondern auch während des Erstgesprächs schon mal so sage, so können Sie sich dies oder das vorstellen, dass man halt ein Gefühl, ein Fingerspitzengefühl dafür bekommt. Und jetzt mittlerweile mache ich das ja auch schon 20 Jahre den Job und dann kriegt man relativ schnell dann, sag ich mal, den ersten Faden aufgegriffen, dass man dann anfängt, da was Passendes zu entwerfen. Und es ist, sag ich mal so, dann spielt ja auch der Kunde selbst auch eine große Rolle.
Klar.
Es gibt diejenigen, die entscheiden sich sehr, sehr schnell gerne und zügig und können dann auch eine Entscheidung akzeptieren. Und dann ist eben, sag mal, die letzten 20% ist auch manchmal so ein bisschen zäh. Mhm. Also kennen wir alle, denke ich, dass man mal eine Entscheidung schnell treffen kann oder mal nicht so schnell.
Klar.
Ich meine, es geht ja hier und da auch schon mal um ein bisschen was. So, und ist aber auch kein Problem. Aber dass ein Kunde sagt, nee, tut mir leid, aber da haben sie gar nicht getroffen. Sehr selten. Sehr selten.
Okay, ja, das ist, habe ich mir auch gedacht, ehrlicherweise, aber fand ich jetzt mal ganz immer spannend, da aus der Praxis mal deine Einschätzung zu hören. Vielleicht kurz eingeschoben, in welchem Umkreis oder Radius seid ihr tätig? Man weiß ja nie so genau, wer jetzt hier diesen Podcast hört und sich da angesprochen fühlt. Jetzt sitzt ihr hier mitten im Kreis Steinfurt, wie ja die anderen Firmen und Unternehmen auch, die hier bei mir so zu Gast sind. Je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, hieß es dann, wir sind schwerpunktmäßig in Emstetten unterwegs. Andere haben gesagt, wir fahren auch mal nach Hamburg raus, wenn da mal irgendwie was anfällt. Wie sieht das bei euch aus? Kommen eure Kunden überwiegend hier aus Nordwalde und, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Kilometer Umkreis oder seid ihr da bundesweit unterwegs? Wie ist das?
Letztendlich kann man schon sagen, bundesweit. Für uns ist nicht entscheidend, wo wir hinfahren oder ob das alles um der Haustür ist, sondern ich sage immer, das muss passen. Also wer jetzt immer meint, ich tummel mich nur hier im Umkreis umher, wird es relativ schwierig haben, weil letztendlich will man ja auch einen Kunden haben, der interessiert ist. Und dann denke ich mal, es sind jetzt ein paar hundert Kilometer nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor, sondern die Chemie zwischeneinander muss halt passen. Und ob das jetzt hier, na klar, fahren wir hier um der Haustür rumherum, aber ob das jetzt weitergeht bis nach Hamburg, Norderney, Sylt sind wir gewesen. So, dann sind wir auch schon runter bis nach München gefahren.
Ja.
Durften auch schon mal auf Mallorca was machen und so. Das sind mal klar, das sind schon mal Highlights.
Klar,
das war auch
klar,
die fallen da schon mal raus. Wenn man jetzt in Hamburg ist und da mal irgendwie so eine super spezielle Küche in der Elbphilharmonie einbaut, ist das schon cool.
Ist schon vorgekommen?
Ja, ist schon vorgekommen. Cool. Ja. Aber das sind eben halt so Highlights. Und das will ich jetzt nicht sagen, dass wir uns da permanent tummeln. Ist auch nicht richtig, aber wir passen uns halt dem Kunden einfach auch an.
Ja.
Und das ist auch wichtig, weil es immer High-End liefern kann man machen, ja, aber eben, es ist auch bei uns in der Belegschaft so, der eine ist für High-End gestrickt von den Mitarbeitern und der andere, der ist eher so für das Mittelmaß, sag ich jetzt mal, besser zu haben. Und dann ist es für die Belegschaft auch gut, dass man herausfordernde Dinge halt baut, die einem auch auf Dauer weiterbringen, technisch gesehen und auch von der Raffinesse her, aber auch eben ganz normal eine schöne Einrichtung für jedermann baut.
Ja.
Und das macht auch Spaß.
Ja, glaube ich. Okay. Du hast jetzt gerade eben schon mal dieses Wort Stilrichtung mal angesprochen. Ist auch ein spannender Punkt, finde ich, weil kann man sagen, welche Stilrichtungen aktuell im Trend sind? Oder kann man sagen, beispielsweise die folgende Stilrichtungen sind so gar nicht mehr im Trend, sind in oder sind out? Berichte doch da vielleicht mal, was ihr aktuell, ja, was euch da oft über den Weg läuft, beziehungsweise welche Vorstellungen bei Kunden sich vielleicht häufen und welche jetzt eher so ein bisschen aus der Mode gefallen sind, wenn man das so denn überhaupt sagen kann.
Also was aktuell sehr gefragt sind eben sehr schlüssige Einrichtungen, geradlinige Einrichtungen und mit Materialauswahl gerne warme Töne und zum Beispiel auch Einrichtungen im etwas höheren Einrichtungsstil eben halt, wo zum Beispiel so ganze Wände oder Türen mit Möbeln im Prinzip eine Einheit bilden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Küche einbaue mit einer sehr großen Hochschrankzeile, dass man zum Beispiel durch diese Küchentür dann ins Büro reingeht, wo dann so sichtbare Räume oder nutzbare Räume, ein HWR-Raum sich hinter verbirgt oder sowas. Ja. Und dass er so eine Einheit halt mitbildet. Das ist schon sehr gefragt. So. Und eben halt dann, ja, oft hell auch. Also das klassische weiße Möbel ist nach wie vor gefragt.
Ja.
Aber auch eben gerne nochmal so einen Sandton mit reinbringt. Und das richtet sich dann auch wirklich nach der Mode teilweise. Hm. Also jetzt sag ich mal so ein Olivgrün. Sonnengelb, senffarbener Ton oder sonstige Sache findet man auch wieder. Aber muss man auch super vorsichtig mit sein, wenn man mit Trends geht. Wir selbst haben einen sehr klassischen Stil, ein sehr schlichtes Möbel zu bauen, wo dann ein großes Thema eben die Beleuchtung mit inbegriffen ist. Das heißt, wir machen sehr viele Beleuchtungskonzepte gleichzeitig mit, wo dann Teilbereiche von Möbeln mitbeleuchtet sind, indirekte Beleuchtung drin sind, wo dann eben halt eine hochwertige Dekoration auch wirklich zur Geltung kommt und dann eben meine Einrichtung durch ein paar schöne Accessoires, die ich mit kaufe, üppige Vasen oder Skulpturen irgendwo ausstelle und dann gar nicht die Menge habe, sondern einfach mit hochwertigen Dingen ein super Erscheinungsbild habe und dann werfe ich auf die Eckbank oder sowas klassische ein paar schicke Kissen drauf, neue, und dann sieht das wieder echt frisch aus. So, ja, dann Thema Industrielook, Kraftwerk ist ja momentan auch überall, metallische, schwarze Beschläge, auch sehr großes Thema, gibt es immer mehr, so ein bisschen bronziert, Messingtöne auch. Ja, was haben wir sonst? Viel, also Industrielook, ja. Das ist aber auch, Industrielook geht aber dann eher auch schon wieder in den Business-Bereich rein. Ne? Mhm. Also klassische Bürobereiche.
Genau,
vielleicht machen wir viel auch. Ja. Wo dann auch gerne auch mal ein älteres Gebäude eben aufgegriffen wird, vielleicht mit einem neuen Anbau dran, wo man dann im Prinzip diesen Industrielook vom Älteren ins Neue übergleiten lässt. Ne? Mhm. Mit hochwertigen Glaseinrichtungen, Schiebetürsystemen, die kaum sichtbar sind, ja. So, und was halt jetzt mal so ein No-Go, wo ich mich auch persönlich so ein bisschen schwer mit tue, ist immer noch der klassische Landhausstil.
Okay, No-Go, sagst du, ja?
Ja, da habe ich so eine Barriere, da bin ich auch ehrlich.
Okay. Das heißt, wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, er hätte gerne
Land. Ja, kriege ich auch hin. Es gibt ja immer noch modernen Landhausstil.
Ja.
Das geht dann schon wieder, das funktioniert auch, ne? Wo dann so ein bisschen so diese abgerundeten Formen vielleicht mit so einer Leistenwand kombiniert werden. Mhm. Das finde ich dann schon wieder frisch, wo ich dann sagen kann, jo, das passt, aber so wirklich so dieses Rahmenfüllung mit verschnörkelt und so, oder dann so diese alten gebeizten Töne, die man so früher kennt, ist halt auch mal gewünscht, aber kommt halt auch nicht so oft vor, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ich meine, jeder hat seinen Favorite, ne?
Klar. Ja, ja, das ist so. Ja, spannend. Okay, verstehe ich. Jetzt sitzen wir hier in euren Büroräumlichkeiten. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt leider nicht sehen, aber ich kann euch allen sagen, das sieht wirklich schon sehr, sehr gut aus. Es ist noch längst nicht fertig. Ein bisschen was ist hier noch zu machen, aber es ist auf jeden Fall sehr stilvoll geworden. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, eure Firma ist abgebrannt, ihr seid runtergebrannt und habt jetzt hier neu gebaut. Ich glaube, Wahnsinnsleistung, das hier erstmal so wieder neu hinzustellen, weiterzumachen, das Ganze am Laufen zu halten. Erzähl doch dazu ganz gerne nochmal ein bisschen was zu diesem Hintergrund. Also ich glaube, wir haben verstanden, ihr macht sehr hochwertige, sehr gute Arbeit. Du hast eben ein bisschen was über euer Team, über die Größe und so weiter erzählt. Aber was ist da genau passiert?
Ja, das war am 18. August 22, Geburtstag meiner Frau.
Oh Gott.
Ist die Kreativtischlerei damals noch in Gräfen, ja, bis auf die Grundmauern runtergebrannt. Ja. Und bis auf die Grundmauern heißt auch, aus der Werkstatt selbst habe ich nicht mal mehr einen Schraubendreher mit rausnehmen können.
Wahnsinn.
Das Einzige, was überlebt hat, wo ich auch noch froh bin am Ende, im Prinzip, dass das Büro überlebt hatte, weil das Massivbau war und nicht Stahlbauhalle. Da ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Das heißt, die EDV war noch intakt. Aber eben halt der Rest, der dahinter ist, im Prinzip, ja, für uns ist es die Seele, die Werkstatt. Ich bin selber, ja, da ich ja gelernter Tischler bin,
ja,
und an der Hobelbahn groß geworden bin, war das für mich der größte Verlust. Wenn man jetzt auch als Betriebswirt sagen will, Hauptsache die Zahlen stehen überall da, wo sie hingehören. Ja, das war Katastrophe. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Das jetzt in kurzen Worten zu fassen, da können wir einen eigenen Podcast drüber
wahrscheinlich machen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall, ja, war relativ schnell klar, dass wir die Tischlerei wieder aufbauen wollten, aber stellte sich auch relativ schnell heraus, dass was an der Stelle nicht funktioniert, weil einfach der Step dann auch da war, jo, jetzt machen wir was Schönes, Schickes, Neues, hochmodern, mit einem super Maschinenpark, mit Büroräumen, wie du gerade schon angekündigt hast, die auch was repräsentieren.
Auf jeden Fall.
Wie wir arbeiten, also jeder, der mal Lust hat, irgendwann mal vorbeizukommen und sich das anzugucken und sich ein Bild zu machen, der muss einfach mal vorbeikommen. Das jetzt zu erklären, was wir da gemacht haben, ist ein sehr, sehr zeitloses Design mit sehr viel Glas, sehr viel Holz, aber eben halt so gebaut, dass es nicht überhand nimmt. Ja, mit verschiedensten Materialien gespielt, im Prinzip im Bodenbereich, wenn man das mal so überlegt, drei verschiedene Bodenbeläge im Bürobereich, muss man sich erstmal vorstellen können, aber man kriegt es halt hin. Haben das aufgebaut, na klar, auch ein bisschen größer als vorher. So, und haben das mit einem super modernen Maschinenpark ausgerüstet, wo fast kein Wunsch offen bleibt. Unsere Mitarbeiter sind begeistert, hier jetzt neu durchstarten zu können, sind mit der kompletten Belegschaft durch die 2 Jahre.
Hammer.
Verteilt auf 3 Betrieben haben wir das geschafft, alle Mitarbeiter zu halten, konnten unsere eigenen Sachen in den 3 verschiedenen Tischlereien auch bauen. Das heißt, wir haben unsere Kunden weiter bedient.
Ja, ja.
Aber mit der Herausforderung, 3 Tischlereien und ein externes Büro mit einer, ja, Kommunikation, die mehr als herausfordernd war. Aber geschafft.
Offensichtlich, ja.
Die Ärmel so weit hochgekrempelt, dass sie schon auf dem Rücken waren.
Ja, wahrscheinlich auch notwendig, ehrlicherweise, in so einer Situation.
Ja, also das ist teilweise Leben wie in Trunks, muss man ganz klar sagen. Ja. Also ich kann dir nicht sagen, was ich jeden Tag wie gemacht habe. Also man funktioniert da ein Stück weit. Aber jetzt eben halt mega stolz drauf, das Ding so weit zu haben.
Aber hallo, ja, du hattest ja gerade angesprochen, diese Designs, die so ein bisschen ineinander verschwinden. Auch hier habt ihr es ja teilweise so gelöst, dass manche Türen so in den Wänden hier versteckt sind, dass ich beim letzten Mal gar nicht gesehen habe, dass es hier noch reingeht. Also das, was ihr wahrscheinlich beim Kunden gerne macht oder das, was euch einfach auch gut gefällt, das habt ihr eben auch hier verbaut und auch hier mit einfließen lassen, ne, in diesen neuen Bau hier.
Ja, letztendlich ist das auch nur ein kleiner Auszug, weil die Vielfalt der Möglichkeiten, Technik zu verstecken und Funktion zu verstecken, ist halt riesengroß. Und das ist eben halt auch unser Thema. Keiner möchte irgendwelche im Businessbereich seine Drucker sehen oder vielleicht, wo es zu den WCs geht oder wo die Teeküche hinter verschwindet, wo es vielleicht ein bisschen rummeliger ist oder vielleicht auch nicht unbedingt für jeden zeigbar ist. Dann müssen so Schiebetüren verschwinden oder Raumtüren verschwinden oder ganze Schrankteile verschwinden, die irgendwo so verbaut sind, dass man meint, okay, ich gucke jetzt auf irgendeiner schicken Wandvertäfelung oder so. Oder eben die Deckenkonstruktion ein bisschen anders mache, dass das auch mal anders aussieht, wenn man so Riesenflächen halt aufbricht.
Ja.
Ja. Und dann auch die Beleuchtung mit integriert. Das ist schon ganz gut gelungen, ja.
Absolut, das kann man nicht anders sagen. Zum Abschluss hätte ich noch mal so eine Frage. Vielleicht hast du 1-2 Beispiele von vielleicht Projekten, wo du sagst, das hat dir extrem Spaß gebracht oder das war mal was ganz besonders Ausgefallenes. Du sprachst jetzt gerade davon, ihr habt mal eine Küche in der Elbphilharmonie gemacht, muss ich sagen, finde ich ja dann schon wieder ziemlich cool. Ich habe ja selber auch in Hamburg gelebt eine Zeit lang und bin einfach großer Fan dieser Stadt und auch dieses Gebäudes, auf das die Hamburger ja auch doch relativ stolz sind, kann man ja sagen. Deswegen vielleicht hast du 1-2 Beispiele von Sachen, die ihr mal in der Vergangenheit gemacht habt, die da etwas rausstechen.
Ja, also was heraussticht, das kann man im Einzelnen gar nicht so genau differenzieren. Das sind manchmal Kleinigkeiten, kleinere Möbel, die wir gebaut haben, wo ich dann sage, okay, da kommt mal eine interessante Farbe oder ein interessanter Lack halt drauf oder wird mit Leder bezogen oder so. Das ist schon, das aber jetzt zu sagen, ich würde das an einer Sache festmachen. Manchmal sind einfach nur die Gegebenheiten sehr spannend. Klar, so eine Küche in der Elbphilharmonie zu bauen, die letztendlich, wenn ich mir das jetzt so angucke, einen Küchenblock komplett mit Keramik zu versehen, wo kein Stück Holz mehr sichtbar ist, da muss man sich auch manchmal fragen als Verarbeiter, wie will der da nachher richtig dran kommen? Das Ding ist ja so empfindlich. Und denkst dir dann, ja, okay, wird nie gebraucht oder nicht viel.
Vermutlich nicht.
Ja, und das sind halt so Punkte, wo man manchmal sich dann schon wundert, was manche sich halt so wünschen. Also da ist manchmal Idealismus schon ein bisschen weit fortgeschritten.
Das glaube ich. Aber es wird umgesetzt. Also wenn man es bestellt, dann kriegt man es genauso, wie man es haben möchte.
Ja, also Einrichtung ist na klar auch ein Luxusfaktor, ne? Muss man ganz klar sagen. Also manche sagen, die haben 3-4 Häuser oder so und dann baust du da Wahnsinnseinrichtungen ein. Und hast dann die Herausforderung mit Denkmalschutz und musst dann neue Sachen einbauen, wo ich dann auch manchmal schmunzeln muss, was schon Denkmalschutz ist. Würde ich niemals als Denkmalschutz beziffern, aber es muss halt so sein. Dann richtest dich danach, aber es ist dann natürlich Herausforderung. Und ich finde, die Besonderheit darin ist eben halt, nicht irgendwie ein Kastenmöbel zu bauen, sondern wirklich eine Einheit zu machen. Ja. Und das ist das Spannende an unserem Beruf. Und wo ich jetzt auch sagen würde, das macht's näher unterm Strich auch aus.
Okay, verstehe ich. Denkmalschutz, gut, dass du es ansprichst, ist ein denkmalgeschütztes Objekt, ein Objekt, was euch im Zweifel mal Kopfschmerzen bereiten kann, weil man eben durch den Denkmalschutz eingeschränkter ist in seinen Möglichkeiten und in seinen Ideen, weil vielleicht gewisse, ich glaube, ich bin im Denkmalschutz nicht so tief drin, aber so wie ich es verstanden habe, gibt es ja schon auch noch Unterschiede. Manche Objekte sind komplett denkmalgeschützt. Ich sage jetzt mal einfach erklärt vom Dach bis in den Keller. Und bei anderen Objekten ist es vielleicht auch nur die Fassade, die unter Denkmalschutz steht. Also ihr habt bestimmt schon viel gemacht oder ihr habt schon Sachen gemacht im Denkmalschutzbereich. Aber wird es dann komplizierter, wenn Objekte unter Denkmalschutz stehen?
Ja gut, komplizierter ist es eben halt so. Man hat eben halt mehrere Punkte, die einfach Bestand haben, ne? Ja. Und dann ist es ja auch schon ein gewisser Witz dabei, diese Bestandskomponenten halt aufzunehmen. Ich meine, es gibt ja verschiedenste, es gibt ja Denkmalschutz da ist alles verschnörkelt. Oder es gibt eben halt Denkmalschutz im Bauerstilbereich oder sowas. Junge, denkmalgeschützte Häuser, wo man dann eben halt auch wirklich die Idee hinbringt, wie kriege ich das umgebrochen? Wie kriege ich das Neue mit dem Alten verbunden? Ja. Weil in der Regel das Alte wirklich nachzubauen, kann man besser sagen, dass das Alte wird eben halt nach Denkmalschutzauflagen wieder aufgewertet. Und es wird was Neues zu kreiert, was man ja auch grundsätzlich darf im Denkmalschutz. Also man muss halt kompromissbereit sein. Aber das ist ja in der Regel der Kunde dann genauso kompromissbereit, weil ohne Denkmalschutzamt kein Umbau, ne?
Das ist so. Ja, das glaube ich. Also da der richtige Draht zum Denkmalschutzamt oder
der nicht. Da sage ich ja wieder, wird es wieder speziell und interessant, wo ich sagen muss, kann Spaß machen.
Ja, das glaube ich. Also es kann manchmal vielleicht gar nicht speziell und anspruchsvoll genug sein.
Ja, ist halt unser Job.
Ja, genau.
Das leben wir hier auch.
Ja, also genau.
Deswegen ja auch eben unsere Auffassung, den individuellen Wunsch halt zu erfüllen. Ne?
Ja, ja.
Und auch die Idee dann mitzubringen.
Ja.
Auch bei solchen Situationen Gegebenheiten aufzunehmen, die halt herausfordernd sind. Manchmal gibt's ja auch Bereiche oder irgendeine Form im Gebäude, was rund ist oder aus irgendwie Beton gegossen, was statisch so da drin ist. Und dann versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen und dann doch wirklich da eine stimmige Einrichtung auszubilden.
Da ist Kreativität gefragt.
Ja, definitiv.
Und da ihr das im Namen tragt, verkörpert ihr das auch oder lebt ihr das auch? Das ist cool. Das hat mir Spaß gemacht mit dir, Andreas. Wir sind damit schon am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich sehr für deinen Einsatz, für deine Zeit, dass du uns hier die Möglichkeit gegeben hast, ein bisschen hier in euer Handwerk mal reinzuschauen, in das, was ihr so macht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Sie konnten ein bisschen was mitnehmen hier von dem, was ihr so anbietet. Und ich hoffe, es melden sich einige bei euch, die gemeinsam mit dir, mit euch kreative Ideen umsetzen wollen.
Ja, ich bin gespannt, wer sich meldet. Also, unsere Tür ist jederzeit offen. Ja. Und wie gesagt, wer Fragen hat, soll sich melden. Und das ist der erste Schritt.
So sieht's aus. Alles klar. Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Bis bald. Ciao.
Ciao.